Die Karoly Ranch, der Ort, an dem Amerikas Turnerinnen zu Siegerinnen geformt wurden. Jahrzehntelang war Disziplin hier alles und Perfektion das Ziel. Goldmedaillen inklusive, alles wurde hier dem Erfolg untergeordnet. Doch zu welchem Preis? Für viele junge Frauen war es der Ort, an dem sie ihre Kindheit und noch viel mehr verloren. Die Karoly Ranch, weit abgelegen, irgendwo in den Wäldern von Texas.
To get to the ranch, you must drive up a dirt road for what seems like an eternity. It is completely removed from all civilization.
Um dahin zu kommen, musst du ewig über eine Schotterpiste fahren. Sie liegt weit entfernt von jeglicher Zivilisation. Das nächste Krankenhaus ist nur per Helikopter zu erreichen und es gibt kein Handynetz.
On top of that, there is no cell service.
So beschreibt es die ehemalige US-Turnerin Mattie Larson. Sie trainierte jahrelang hier im Herzen des US-Turns, in diesem Trainingslager, in dem es keine Ablenkung gab. Nur die unerbittliche Kontrolle von Trainerehepaar Martha und Bela Karoly. Die hatten mit ihren fragwürdigen Methoden in den 1970ern schon die große rumänische Turnerin Nadia Comăneci zu Gold und zur Traumnote 10,0 geführt.
A perfect score. 10.0 for Nadia Comăneci. A perfect score.
The first time I've never seen anyone get a 10. And she deserved it. That's what's so incredible.
Und jetzt waren ihnen in den USA die jungen Turnerinnen des Nationalteams schutzlos ausgeliefert. Ihr Training war brutaler Drill. Eiserne Disziplin galt ihnen als Voraussetzung für Erfolg und der musste erreicht werden, um jeden Preis. Wer schwach wirkte, wurde gebrochen. Wer widersprach, aussortiert. Hier, mitten im Nirgendwo, ohne Handyempfang, ohne Eltern, ohne Chance zu entkommen.
Die Isolation war genau so gewollt.
Denn nur so hatten die Karolys alles unter Kontrolle. Sie überwachten alles. Das Gewicht, das Training, sogar den Tonfall der Athletinnen. Nur bei einem schauten sie konsequent weg, bei Larry Nassar. Der Teamarzt fand in diesem System, das durch Angst, Strafen und Isolation geprägt war, ideale Bedingungen vor für seinen jahrelangen sexuellen Missbrauch. In dieser Umgebung ohne Zuneigung spielte Nassar den vermeintlich Verbündeten der Mädchen und missbrauchte dann das Vertrauen seiner Schützlinge für seine perversen Zwecke.
You knew I was powerless. You pretended to be my friend. You manipulated me into thinking you were the good guy.
Du wusstest, dass ich wehrlos war. Du gabst dich als Freund, als Good Guy aus und dann hast du mich für deine kranke sexuelle Lust missbraucht.
Over and over for your own twisted sexual pleasure.
Wie konnte ein System entstehen, das Missbrauch und Kontrolle gleichzeitig möglich macht? Warum hielten trotz vieler Hinweise alle still?
Der US-Turnverband und das Nationale Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde. Lange bevor ich davon wusste.
Warum schützt der Sport immer wieder Täter und lässt die Opfer im Stich? Und welche Verantwortung tragen die Karolys für das, was dort geschah?
Man nimmt sich, was man will,
wilde Gerüchte
entstanden.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Tatort Sport im vielleicht größten Fall von sexuellem Missbrauch in der Geschichte des US-Sports. Ein Fall, der nicht nur durch seine schiere Dimension erschüttert mit über 250 Opfern, sondern auch durch das System, das diesen Missbrauch überhaupt erst möglich machte. Larry Nassar, der Teamarzt der US-Turnerin, missbrauchte seine Schutzbefohlenen über Jahrzehnte unter dem Deckmantel medizinischer Behandlung. Doch er war nicht der einzige Schuldige, denn sein Handeln wurde begünstigt durch eine Kultur des Schweigens, durch ein System, das den Erfolg über alles stellte und Täter schützte, statt Opfer zu bewahren. Und im Zentrum dieses Systems standen zwei Namen, die das US-Turnen geprägt haben wie kaum andere. Martha und Bela Karoly, das Trainerpaar, das Generationen von Olympiasiegerinnen hervorbrachte. Das für seine brutalen Methoden mit Angstkontrolle und psychischem Missbrauch aber ebenso berüchtigt war wie für seine Erfolge. Und die beiden müssen wir uns jetzt mal zuerst vornehmen und erklären, wie sie mit ihrem Regime erst in Rumänien, dann in den USA zu den mächtigsten und einflussreichsten Trainern der Turnwelt werden konnten. Die Geschichte der Karolys begann in den 1970er Jahren in Rumänien. Bela Karoly war der Mann, der die Turnerin Nadia Comăneci zur Legende machte. Sie war 1976 die erste Turnerin überhaupt, die bei Olympischen Spielen damals in Montreal von den Jurorinnen die perfekte 10 erhielt. Kollektiver Freudentaumel damals im kleinen Ostblockstaat, in dem es für die Bevölkerung damals wirklich wenig zu lachen gab. Eine von ihnen, die erst 14-jährige Comaneci, hatte aber mit ihrer Darbietung, einer Mischung aus athletischer Explosivität und ästhetischer Perfektion, Geschichte geschrieben und wurde zum Superstar. Doch was die Öffentlichkeit damals nicht wusste, diese Traumnote, diese Goldmedaille, das waren Produkte eines kompromisslosen Trainingsstils. Caroli erzwang die Perfektion seiner Athletinnen mit eiserner Disziplin und äußerst fragwürdigen Methoden, selbst für die damalige Zeit.
Er terrorisierte die Turnerinnen mit einer Brutalität, die jeglicher pädagogischen Logik widersprach.
So heißt es in einem Dossier der rumänischen Geheimpolizei Securitate über Caroli. Das Training bei den Carolis war wirklich brutaler Drill, bis zu 8 Stunden täglich, 6 bis 7 Tage die Woche. Keine Pause, keine Erholung und Fehler wurden nicht als Teil des Lernprozesses gesehen, sondern als persönliche Schwäche, die unbedingt bestraft werden musste.
Die Mädchen wurden geschlagen, bis sie bluteten. Sie wurden bis zur völligen Erschöpfung gezwungen, weiter zu trainieren. Wer Fehler machte, wurde vor der Gruppe gedemütigt.
So heißt es in dem Geheimdienstpapier weiter. Verletzungen wurden ignoriert. Physischer Missbrauch gepaart mit psychischem Missbrauch fand statt. Mädchen wurden vor der gesamten Gruppe als fett, dumm oder nutzlos bezeichnet. Ein ehemaliger Choreograf der Carolis, Gesa Poscha, berichtete, dass Martha zum Beispiel Turnerinnen am Hals packte und regelmäßig ohrfeigte. Dazu kam die strenge Gewichtskontrolle. Eine Obsession der Carolis, erst in Rumänien, später dann in den USA. Die Turnerinnen mussten sich mehrmals täglich wiegen. Essen wurde streng rationiert, oft gab es gerade mal einen Apfel oder vielleicht ein Stück Käse am Tag.
Wir lebten von reingeschmuggelten Snacks. Ich bekam eine Essstörung, weil ich jahrelang täglich Abführmittel nahm. Das war für mich die einzige Möglichkeit, dünn genug zu sein, damit mich die Trainer akzeptierten.
Das schilderte später stellvertretend Matty Larson. Wer Kritik äußerte, riskierte seinen Platz im Team und damit seine Turnkarriere. Eltern hatten keinen Zugang zur Turnhalle und wenn die Mädchen sich beschwerten, wurden sie als undiszipliniert abgestempelt und abgestraft. Der rumänische Geheimdienst Securitate beobachtete das Training damals schon sehr genau, führte Protokoll über die menschenverachtenden Methoden der Carolis, aber niemand schritt ein. Denn der Erfolg gab den Carolis auch aus Sicht der Funktionäre recht. Rumäniens Medaillen waren ein Aushängeschild für das Land. Die Staatsführung um Diktator Nicolae Ceaușescu sonnte sich in ihrem Glanz. Tja, und so wurde die Caroli-Methode dann eben akzeptiert. Und sie wurde kopiert. Nicht nur bei anderen Trainern in Rumänien, sondern auch im Ausland. Und als Bela und Martha Caroli 1981 in die USA flohen, nahmen sie ihr System einfach mit und machten es auch in den nach Medaillen gierenden USA zur neuen Norm. Bei NBC erklärt die Journalistin Savannah Guthrie hier dieses System und welche Idee genau dahinter steckt.
Their theory is, you come to the Caroli Ranch and we are going to mimic competition. The intensity of it. There's not a moment of where we're slacking, we're laughing and we're having fun. From the second
ihre Theorie war, auf der Ranch imitierten sie täglich Wettkampfsituationen. Da gab es kein Lachen oder Spaß. Sie taten jeden Tag, als ginge es um Olympiagold. Das war ihre Methode, um Champions zu produzieren. Olympische Finals sollten ihnen alltäglich vorkommen. So erklärten sie die Härte und das Umfeld.
Eine Methode, die niemand hinterfragte, denn die Carolis verhalfen dem Team USA damit schließlich zu wahren Turnhöhenflügen. 1984 in Los Angeles gewann erstmals eine Amerikanerin den Mehrkampftitel. Und zum Beispiel 1996 in Atlanta, da holten die USA unter Carolis Führung erstmals Teamgold. Die Bilder von Carrie Strug, die 1996 trotz einer Knöchelverletzung ihren letzten Sprung absolvierte und dann in den Armen von Bela Caroli zur Siegerehrung getragen wurde, ging um die Welt. Das sah damals aus wie eine Heldengeschichte, wurde auch so inszeniert und von den Medien eben auch so verkauft. Und ich erinnere mich noch an die Übertragung damals aus Atlanta im Sommer 96, spätabends. Dieser wirklich packende Fight zwischen den favorisierten Russinnen um die langbeinige Svetlana Korkina und die kleinen US-Mädels. Shannon Miller, Dominik Mocciano und eben die verletzte Carrie Strack. Wie die gefeiert wurde dafür, dass sie sich den ledierten Knöchel dick tapen ließ, auf die Zähne biss, um alles für ihr Team geben zu können. Dabei steckte dahinter, wie wir heute wissen, vor allem die Angst vor Karoli, der sich eben nur für Gold interessierte und, pardon my French, einen Scheiß um das Wohl seiner Athletinnen scherte. Auch in den Folgejahren nicht, in denen das Team USA die Turnwelt dominierte und in denen das System Karoli auch einen Täter wie Larry Nassar begünstigte. Nassar war 1996 als Mannschaftsarzt dazugestoßen und während die Karolis ihre Turnerin an ihre physischen und psychischen Grenzen trieben, nutzte Nassar die Angstkultur auf der Farm und die Erschöpfung seiner Schützlinge gnadenlos aus. Er erschlich sich ihr Vertrauen, gab sich als ihr Verbündeter aus, quasi als Retter, als der Einzige, der so ein bisschen freundlich zu ihnen war, der sich um sie kümmerte, dem sie am Herzen lagen.
Dr. Nassar war nice, sympathetic.
Er war nett, mitfühlend, ein krasser Kontrast zu allem anderen dort. Ich habe ihm vertraut. Du hast dich als Freund ausgegeben. Du hast mich mit Essen versorgt, als es rationiert war. Du warst auf meiner Seite, hast alle anderen als Monster bezeichnet.
So erzählt es Turnerin Jamie Dancher hier später vor Gericht. Und Sarah Klein beschreibt es so.
Larry was a lovely human being. I describe him to be like a Labrador puppy.
Larry war ein liebenswerter Mensch, wie ein kleiner Labrador-Welpe. Lächelte immer, gab Umarmungen, hatte immer ein nettes Wort. Er war der Good Cop unter den Bad Cops. Er umgarnte auch unsere Eltern. Unsere Familien liebten ihn.
Our parents loved him. Our families loved him.
Sie alle fielen auf Nassars Fassade rein, denn das war nur seine Masche, um sich das Vertrauen der Patientin zu erschleichen und ungehindert seine perversen Fantasien umsetzen zu können. Nassar war ein Serienmissbrauchstäter. Über 2 Jahrzehnte lang verging er sich an mehr als 250 Turnerinnen, darunter auch Olympiasiegerinnen wie Simone Biles oder Ellie Reisman. Seine Übergriffe tarnte er gegenüber den unerfahrenen Mädchen als notwendige medizinische Behandlung. So hatte er zum Beispiel eine angebliche Therapie bei Beckenproblemen entwickelt, die die vaginale Penetration mit Fingern, aber auch anderen Gegenständen beinhaltete. Und das alles passierte in seinen Praxisräumen, aber auch in den Zimmern der Mädchen.
Ich dachte ganz naiv, das wäre einfach die nötige Methode,
erklärt die Ex-Turnerin Matty Larson hier. Zumal Nassar nicht einmal davor zurückschreckte, den Missbrauch teilweise sogar vor Zeugen zu vollziehen. Angeblich sogar vor den Müttern der Athletin, während er ihnen detailliert den angeblichen therapeutischen Nutzen seiner Therapien erläuterte, erzählt hier Sarah Klein.
Larry konnte technische Abläufe gut erklären. Er erklärte die ganze Zeit während der Behandlungen. Zum Beispiel, ich lockere dieses Band, ich massiere diesen Muskel. Das klang alles richtig. Er verwendete Fachbegriffe.
Die Mädchen, manche waren erst 8 Jahre alt, schöpften so keinen Verdacht. Der Mann war ja schließlich Arzt, sie vertrauten ihm.
It happened to be in the same room as all of them. A lounge.
Das passierte im Gemeinschaftsraum vor allen anderen. Die Behandlungsliegen standen hinter den Sofas, auf denen alle Fernsehen guckten. Ich dachte, wenn er das vor meinen Freunden macht, kann es doch nicht falsch sein. Sogar eine andere Physio, Debbie Van Horn, war mit im Raum. Die arbeitet immer noch für den Verband. Ich dachte, jemand wie sie würde mich beschützen. Ich könnte ihr vertrauen.
At least that's what I thought.
Machte sie aber nicht. Das Wohlergehen der Mädchen, das war ihnen herzlich egal. Es ging ihnen um Erfolg und den schien das System Karoli mit allem, was dazugehörte, eben zu garantieren. Und deshalb begehrte auch keiner auf. Und zu diesem System gehörte eben auch Nassar. Und der wusste genau, wie dieses System funktionierte und wie die ständigen Einschüchterungen Karolis die Mädchen einfach gefügig gemacht hatten und ihre eigene Urteilsfähigkeit untergraben hatten. Ellie Reisman erklärt es hier so.
Ich fühlte mich schuldig, weil du der Arzt warst. Und ich dachte, ich wäre das Problem, weil ich schlecht über dich dachte. Seit wir klein waren, hatte man uns gelehrt, Ärzten zu vertrauen.
Nassar wusste, dass er sich in diesem System ziemlich sicher bewegen konnte. Er wusste, dass die Mädchen darauf gedrillt waren, keine Schwäche zu zeigen und wie er das für seine widerlichen Zwecke nutzen konnte. Jamie Dancher bringt es nochmal auf den Punkt.
You knew I was powerless. You pretended to be my friend. You manipulated me into thinking you were the good guy.
Du wusstest, dass ich machtlos war. Du gabst dich als Freund aus, als Good Guy und manipuliertest mich. Und dann missbrauchtest du mich für deine kranke Lust.
Und das Schlimme war eben, niemand stellte sich ihm in den Weg. Niemand hielt ihn auf, obwohl erste Hinweise auf Nessas Missbrauch bereits Ende der 1990er beim US-Verband einging. Doch dessen Reaktion damals, wie auch bei weiteren Vorwürfen in den Jahren danach, lautes Schweigen. Die Kollegen und Vorgesetzten, die schützten Nessa, ließen ihn fast 20 Jahre gewähren. Aber warum? Nun, das war kein Zufall, das war ein System, ein Zusammenspiel aus Ignoranz, Versagen und Vertuschung. USA Gymnastics um Präsident Steve Penny wollte keinen Skandal. Schließlich verdiente der Verband und damit auch der Vorstand Millionen mit seinen Sportlerinnen, erklärt Ex-Turnerin Jessica Howard, später auch Boardmitglied im Turnerbund.
Schon beim ersten Meeting merkte ich, es geht hier nicht um die Athletinnen. Es ging darum, dass sie bei Olympia oder WM gut performten. Das war ihr Ziel. Das brachte Sponsorengeld und daran verdienten auch sie. Das zählte für sie.
Die Olympiasiegerinnen wie Ellie Reisman, Simone Biles oder Gabby Douglas, das waren Sympathieträgerinnen und damit lukrative Einnahmequellen. Ein öffentlich gemachter Missbrauchsskandal hätte Sponsoren und das öffentliche Image gefährdet. Also wurde alles unter den Teppich gekehrt. Aber das klappte eben nur so lange, bis die Medien Wind von dieser Sache bekamen.
In August of 2016, a team of reporters from the Indianapolis Star published accounts from gymnasts who accused Nassar of sexually abusing them during supposed medical procedures.
Das Team des Indianapolis Star wusste damals noch nichts von Nassar, hatte über sexuellen Missbrauch auf niedrigerem Level, also im Jugendbereich des Breitensports, berichtet. Und dann herausgefunden, dass der Verband zu diesem Thema sogar eine interne Politik verfolgte, nach der Missbrauchsvorwürfe nicht weiterverfolgt wurden, wenn sie nur von Dritten, also nicht von den Opfern selbst oder deren Eltern, offiziell eingereicht wurden. Selbst wenn also Trainer oder andere Verantwortliche Bedenken über andere Trainer äußert, passierte nie viel. Im höchsten Fall wurden die Coaches einfach versetzt, durften woanders weiter trainieren und entsprechend auch weiter missbrauchen. Diese Enthüllungen schlugen große Wellen in den USA und ermutigten Rachel Dan Hollander, den Reportern, auch ihre Geschichte über Nessa zu erzählen. Und das brachte dann Bewegung in den Fall und deckte auf, was fast zwei Jahrzehnte lang verschwiegen, vertuscht, verheimlicht worden war und noch viel mehr. An der Michigan State University, MSU, wo Nessa ebenfalls als Arzt tätig war, führten aber nicht mal Anzeigen von Betroffenen selbst zu einer Untersuchung. Bereits 1997 hatte eine Studentin nämlich dort Beschwerde gegen seine, in Anführungsstrichen, Behandlungsmethoden eingelegt. Aber die Universität machte nichts und Konsequenzen für Nessa gab es keine. Dieses Wegsehen und Vertuschen spielte Nessa ebenso in die Hände wie die strengen Hierarchien und die Angstkultur, die die Carolis auf ihrer Ranch etabliert hatten. Sie führten die Turnerin mit harter Hand. Sie mussten sich fügen. Jedes Aufbegehren hätte ihr Karriereende bedeuten können. Deshalb hatten die Turnerin Angst, sich über irgendwas zu beschweren und erst recht nicht über einen Mann, der ja als vertrauenswürdiger Arzt galt. Dazu kam aber noch, bei wem hätten sie sich beschweren sollen? Als einzige Ansprechpartner hatten sie ja nur Menschen, die sie fürchteten. Der Kontakt zur Außenwelt auf der abgelegenen Ranch war quasi abgeschnitten. Handyempfang gab es nicht und damit eben auch kaum Möglichkeiten, sich an jemanden außerhalb dieses Systems zu wenden. Als dann 2015 die Trainerin von Maggie Nichols den Missbrauch an den Verband meldete, kam langsam Bewegung in die Sache. Wieder versuchte der Turnverband erstmal natürlich alles zu vertuschen, aber der Fall schlug diesmal höhere Wellen und landete beim FBI. Doch auch hier kam es zunächst mal zu einem weiteren Skandal, denn die Ermittlungsbehörde versäumte es, schnell zu handeln. Beziehungsweise sie versäumte es nicht, das US-Justizministerium ermittelte später, dass FBI-Agenten bewusst Berichte manipulierten, falsche Informationen und Ermittlungen so bewusst verhinderten, trotz eindeutiger Aussagen von Opfern. Und es dauerte dann 14 Monate, bis endlich eine offizielle Untersuchung eingeleitet werden konnte. 14 Monate, in denen Nessa natürlich weiterhin Turnerinnen missbrauchen konnte. Dieses System funktionierte also perfekt für Nessa. Die Mädchen hatten keine Stimme und die wenigen, die sich trauten, wurden ignoriert. Rachel Den Hollander klagte so an.
This is what it looks like when institutions create a culture where a predator can flourish unafraid and unabated.
So sieht das aus, wenn Institutionen eine Kultur erschaffen, in der jemand Missbrauch ungehindert, ohne Angst ausübt. Und so sieht es aus, wenn Verantwortliche sich weigern zuzuhören, Freundschaften der Wahrheit vorziehen und Täter nicht zur Rechenschaft ziehen.
Erst als der Indianapolis Star 2016 eine Recherche über den systematischen Missbrauch im US-Turn veröffentlichte, kam dann Bewegung in den Fall. Die Zeitung deckte damals auf, dass US Gymnastics nämlich wiederholt Missbrauchsvorwürfe ignoriert hatte, darunter auch die schwerwiegenden Vorwürfe gegen Nessa. Und diese Berichterstattung brachte dann immer mehr Opfer dazu, sich öffentlich zu melden. Turnerinnen wie Simone Biles, Ailey Reisman und Michaela Maroney gingen mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit und klagten an, wie hier Simone Biles.
US Gymnastics und das Olympische Komitee wussten, dass ich missbraucht wurde, lange bevor ich von ihrer Kenntnis wusste.
Und damit übten sie längst überfälligen und enormen Druck auf die Behörden aus, endlich was zu tun mit dem richtigen Ergebnis, einer endgültigen Verurteilung von Nessa. 2017 war er verhaftet worden und 2018 in mehreren Verfahren zu bis zu 175 Jahren Haft verurteilt worden.
Your decision to assault was precise.
Ihre Entscheidung, diese Mädchen zu missbrauchen, war präzise, kalkuliert, manipulativ, hinterhältig, verachtenswert.
Despicable.
Beurteilte Richterin Rosemary Aquilina.
As much as it was my honor and privilege to hear the sister survivors, it is my honor and privilege to sentence you.
Es ist eine Ehre und ein Privileg, dieses Urteil zu sprechen. Denn, Sir, Sie verdienen es nicht, je wieder frei herumzulaufen. Ich verurteile Sie zu 175 Jahren. Das sind 2100 Monate. Ich habe Ihr Todesurteil unterschrieben.
Viel zu spät war die Wahrheit ans Licht gekommen und der Preis der Verspätung war hoch. Mehr als 250 Turnerinnen waren letztendlich betroffen. Ohne Vertuschung hätte das alles verhindert werden können. Ihre durch den Missbrauch verlorenen Jahre konnte ihnen keiner mehr zurückgeben. Nessa war verurteilt worden, aber was war mit den Carolis? Die stritten natürlich ab, wie hier bei NBC von alledem irgendetwas mitbekommen zu haben.
I heard during the testimonies that some of the
einige Eltern waren im Therapieraum mit ihrem eigenen Kind, während Larry Nassar das tat. Und die Eltern haben es nicht gesehen. Wie hätte ich es sehen können?
Tja, eine naheliegende Verteidigungstaktik, die Martha Caroli hier versucht. Aber es gibt große Zweifel an ihrer Darstellung und auch berechtigte Zweifel daran, dass sie tatsächlich nichts mitbekommen haben wollte von dem, was auf ihrem Grund und Boden da passierte. Denn die Carolis waren schließlich dafür bekannt, alles, also wirklich alles und jeden zu kontrollieren. Nichts geschah in ihrem Umfeld ohne ihre Zustimmung. Sie entschieden, wer ins Nationalteam berufen wurde, wer mittrainieren durfte, wer aussortiert wurde. Sie überwachten das Gewicht, die Ernährung. Wie berichtet wird, auch die soziale Interaktion der Mädchen. Und natürlich entschieden sie auch, wer in ihrem Staff arbeitete. Und dann wollten sie von so etwas Gravierendem wie wiederholtem Missbrauch an 250 Sportlerinnen nichts mitbekommen haben. Wirklich schwer vorstellbar. Zumal sich Martha und Bela Caroli während des Skandals und seiner Aufarbeitung dann auch in Widersprüche verstrickten. Zunächst hatte Martha immer behauptet, erst 2016 vom Missbrauch überhaupt erfahren zu haben. Dann stellte sich im Laufe der Ermittlungen aber heraus, dass sie schon 2015 eine Warnung erhalten hatte darüber, was da auf ihrer Ranch abging. Das erklärt hier der texanische Staatsanwalt.
Sie wusste im Juni 2015, dass Nessa kleine Mädchen missbraucht hatte. Nach texanischem Recht war sie verpflichtet, sofort die Polizei oder den Kinderschutz zu informieren. Aber sie tat es nicht.
Doch sie ignorierte diese Warnung und wer weiß, wie viele vorher noch, wie viel sie vorher bereits wusste. Lässt sich leider alles nicht mehr zweifelsfrei sagen und ermitteln. Klar ist aber, sie tragen eine riesige Mitschuld an den Verbrechen von Larry Nassar, denn der Missbrauchsskandal war ja kein Zufall. Sie hatten ihn möglich gemacht, weil sie einen großen Teil des Systems geschaffen hatten, mit Kontrolle, Drill und Angst, eben auch das perfekte Umfeld für seinen Missbrauch geschaffen hatten. Und sie waren diejenigen, die die Verantwortung für die Kinder übertragen bekommen hatten. Und dieser Verantwortung, die Kinder zu schützen, sind sie in keinster Weise nachgekommen. Sie hätten den Missbrauch verhindern können, aber haben einfach weggesehen. Trotzdem gab es letztlich keine strafrechtlichen Konsequenzen für sie und ihren Mann. Der US-Turnverband rückte aber in der Folge von der Caroli Ranch ab.
Following some breaking news tonight, the Caroli Ranch in Texas is being closed, effective immediately for the nation's elite female gymnasts. Last year, USA Gymnastics said it would leave the lease early, but the decision today shows increased urgency. The news is no doubt a relief for athletes like Simone Biles, who expressed concern about returning to a place where she says she was abused.
USA Gymnastics stand nach dem Urteil nämlich auch unter immensem Druck. Nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen musste der Verband zusammen mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA den Opfern von Nassar 380 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Die US-Regierung zahlte später noch weitere 100 Millionen und der Verband musste bei der Aufarbeitung noch ein bisschen weitergehen, grundlegende Reformen nämlich durchführen, um das Vertrauen in den Verband wiederherzustellen und die Sicherheit der Athletinnen nun endlich wirklich zu gewährleisten. Der damalige Präsident Steve Perry, der trat zurück. Zudem wurden alle 21 Vorstandsmitglieder zum Rücktritt aufgefordert, um einen wirklichen Neuanfang zu ermöglichen. US Gymnastics implementierte in der Folge dann strengere Richtlinien zur Prävention von Missbrauch. Dazu gehörte die Verpflichtung aller Mitglieder, jeglichen Verdacht auf sexuelles Fehlverhalten unverzüglich den zuständigen Behörden und dem neu geschaffenen US Center for Safe Sports zu melden. Es hat sich als Folge also was getan, zumindest in der Theorie. Doch in der Praxis, da zeigt sich auch heute immer noch, dass trotz allen eingeleiteten Reformen Herausforderungen bestehen bleiben. Ein grundsätzlich und tiefgreifender kultureller Wandel innerhalb des Verbandes ist nämlich immer noch nicht abgeschlossen worden. Nach wie vor kritisieren viele Athletinnen und Beobachter, dass strukturelle Probleme weiterhin vorhanden sind und dieses über Jahrzehnte aufgebaute Klima des Schweigens und der Angst auch heute noch nicht vollständig überwunden wurde. Es bleibt also noch viel zu tun und klar ist auch, kleine Reformen reichen nicht. Es braucht einen echten, tiefgreifenden Kulturwandel. Einen, der eben nicht nur Goldmedaillen feiert, sondern der die Mädchen schützt, die sie gewinnen. Und sicherstellt, dass nie wieder junge Mädchen in einer Turnhalle stehen und denken, wenn sogar ein Arzt das tut, er soll mich dann beschützen. Diese Hoffnung bleibt, sie sich aber erfüllt, sehr fraglich.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.